Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Willkommen zur Bibelstunde. Und jetzt lade ich uns ein, dass wir unseren Herrn loben mit dem Lied »Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte«, Nummer 6.
In den Psalmen sehen wir das ja immer wieder, dass der Psalmist die Schöpfung anschaut und darüber zum Staunen kommt und darüber die Größe Gottes anbetet und auch die Treue Gottes in dieser Schöpfung erkennt. Und ein solcher Psalm, wo vom Himmel auf die Menschen geschlossen wird und so weiter, ist dieser Psalm 8 und diesen Psalm wollen wir jetzt miteinander beten. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen. dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ja, wenn ich sehe den Himmel und deiner Fingerwerk, was ist der Mensch? Hier erkennt der Psalmbeter, Gott hat sein Werk, die Schöpfung, herrlich gemacht. Und er steht auch zu seinen Geschöpfen in ganzer Treue und sorgt für sie, auch für seine Menschen, die ja auch seine Geschöpfe sind. Und er hat sie zu seinem Ebenbild geschaffen. Ja, an der Schöpfung können wir Gottes Größe und Herrlichkeit sehen, aber auch seine treue, beständige Liebe und Güte.
Dann bete ich noch. Herr Jesus, hab Dank, dass wir dich loben dürfen, dass wir dich rühmen und anbeten dürfen. Mit diesen Melodien und mit diesen wunderbaren Texten, mit den Gebeten aus den Psalmen, mit deinem Wort. Da machst du uns so reich und machst es uns leicht, dich zu loben. Und danke, Herr, dass du jetzt in unserer Mitte bist und weißt, was jeder von uns mitgebracht hat und was er braucht. Herr, du weißt, was an Blockaden immer wieder da ist in unserem Inneren, in unseren Gedanken, was uns verwirren und gefangen nehmen will. Komm du einfach zu uns, nimm alles Blockierende weg und rede du. Amen. Gibt es etwas, über das Sie sich heute schon gefreut haben? Mich freute dieses kleine Bild, das mir eine meiner Nichten per WhatsApp geschickt hat. Und wir sind doch tagtäglich von so unwahrscheinlich vielen Schönheiten und Wundern umgeben, ob wir das wahrnehmen oder nicht. Unser blauer Planet Erde zum Beispiel, der dreht sich unaufhörlich um die eigene Achse in rund 24 Stunden mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 1670 km/h. Tag für Tag. Nacht für Nacht. Und wir sitzen gemütlich hier und merken nichts. Es ruckelt nicht, es schuckelt nicht. Es ist so, wie wir es brauchen. Und die Kräfte, die alles in seiner Bahn halten, die sind verborgen. Offenbarung 22, Vers 6 bis 15 führt uns vor Augen, dass Jesus Christus das A und das O ist, der Anfang und das Ende. Das heißt, er umfasst alles. Er hält die ganze Welt in seiner Hand, auch ihr und mein Leben, ihre und meine Zeit. Und da sind wir nach Johannes 10, Vers 28 und 29 für ewig gesichert. Und niemand kann uns aus seiner starken Hand reißen. Ich möchte mit Ihnen heute gern diesen Song singen: Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. Ich hätte es Ihnen gern von Pfingsten gezeigt. Da haben es unsere Schwestern mit Ukulele-Begleitung gesungen. Aber mich hat da die Technik im Stich gelassen. Ich habe es nicht hingekriegt. Jetzt singen wir es auf Deutsch aus vollem Hals, aus voller Kehle. Und wir haben die tolle Begleitung. Könnte man gerade noch weiter singen. Ich glaube, es hat noch keine Generation vor uns gegeben, die durch die Erforschung des Mikro- und des Makrokosmos so viele Geheimnisse erfahren hat, wie wir heute. Und zwischen dem Mikro- und dem Makrokosmos, da liegt der sogenannte Mesokosmos. Und der Mesokosmos beschreibt den Bereich der Welt, den wir mit unserem Gehirn, mit unseren Augen wahrnehmen. Den sichtbaren Bereich. Wir nehmen zum Beispiel wahr, wenn ein Mensch lacht und sich freut. Oder ob er traurig ist und weint. Der niederländische Labortechniker Maurice Mikkers stieß sich mit seinem Fuß heftig am Tischbein an. Vor Schmerz rannen ihm die Tränen über das Gesicht. Geistesgegenwärtig griff er nach einem Objektträger, fing seine Tränen auf und betrachtete sie unter seinem Elektronenmikroskop. Er entdeckte, staunte, und damit bin ich beim ersten Punkt. Tränen sind ein Wunder. In unseren Breitengraden sind Tränen nicht gerade gesellschaftsfähig. Wir haben dem Weinen gegenüber meist eine negative Einstellung und sagen ganz schnell, hör doch auf, wein doch nicht. Kleine Jungen werden mit dem Satz zurechtgewiesen, ein Junge weint nicht. Mädchen hingegen nennt man Heulsusen und Frauen hysterisch, weil sie wohl näher am Wasser gebaut sind. Und dabei sind wir Menschen die einzigen Lebewesen, die Tränen produzieren und weinen können, wenn sie starke Gefühle haben. Tiere können traurig sein. Man sieht es ihnen an, aber sie können nicht weinen. Nicht mal die Krokodile. Und als ich das las, da war ich platt. Maurice Mickers entdeckte, dass sich die Salzkristalle in seiner Träne zu kleinen und großen Kreuzen formierten. Er forschte und stellte fest, Tränen, die man etwa beim Zwiebelschneiden vergießt oder wenn jemand einen Witz erzählt und man herzhaft lacht oder bei einer Kälte, da können einem auch die Tränen runterrinnen. Da sind die Tränen ganz leicht, die rinnen da runter wie das Wasser, sind auch Wasser und haben so gut wie keine Salzkristalle. Das sind, wie wir sie landläufig nennen, die Krokodilstränen. Tränen, die aus Leid, Schmerz, Kummer oder Trauer vergossen werden, die sind schwer. Weshalb? Wegen der vielen kleinen Salzkristalle, die sich zu kleinen oder großen Kreuzen formieren. Und das ist schlichtweg ein Wunder. Gott ist sowohl im unsichtbaren Großen als auch im unsichtbaren Kleinen ganz groß. Herr Mickers hat recherchiert, er wollte wissen, bin ich der Erste, der diese Entdeckung gemacht hat, dass in den Tränen Kreuze sind. Und da erfuhr er, dass der Erste, der darüber geschrieben hat, Professor Werner Gitt war. Und der Professor Norbert Peiler, der hat mal bei uns an Pfingsten 2010 über die Größe Gottes im Mikro- und im Makrokosmos berichtet. Und da hat er das auch genannt. Und Professor Gitt schreibt, die Bibel gibt an verschiedenen Stellen, wie zum Beispiel in Psalm 19 oder Römer 1, den Hinweis, dass wir in der Natur Gottes Spuren entdecken können. Ist es nur Zufall, dass sich gerade in unseren Schmerzenstränen große und kleine Kreuze ausbilden? Der Schöpfer hat gerade in unsere Tränen ein tröstliches Geheimnis gelegt, nämlich, dass er im Schmerzensmann am Kreuz mit uns mitleidet und uns in unseren Tränen viel näher ist, als wir jemals ahnten. Und mir begegnete zum Zweiten, Tränen sind heilsam. Es ist ein Geschenk, wenn man weinen kann. Das ist wie ein Ventil, das sich öffnet und eine Explosion verhindert. Tränen spülen den Staub von der Seele. Kurt Scherer sagte, Tränen sind ein emotionaler Balsam, der persönlichste und menschlichste Ausdruck einer Gemütsbewegung. Eine Frömmigkeit, die das Weinen ausklammert, steht in Gefahr, den Menschen zu spalten und den guten Spannungsbogen zu verlieren, der ein Leben mit Gott spannend und fruchtbar macht. Phil Bosmans schreibt: Du siehst alles anders und viel besser mit Augen, die geweint haben. Es gibt wohl keinen Menschen, der über diese unsere Erde geht, dem das Leid oder der Schmerz nicht die Tränen in die Augen treibt. Tränen gehören zum wirklichen Leben dazu. Ich weiß nicht, wie viele Tränen heimlich nachts geweint werden. Ich denke an die verfolgten Christen, an die Menschen in Israel, in der arabischen Welt. Unsagbar viele Tränen fließen. Und da steht mir die Hanna vor Augen, die Frau Elkanas aus 1. Samuel 1, die aus großem Kummer und Herzeleid Tränen vergoss. Zu Hause hat sie es versteckt. Und dann auch im Heiligtum, wegen den anhaltenden Kränkungen ihrer Widersacherin Penina, wegen ihrer Kinderlosigkeit. Sogar der Priester hat sie missverstanden und hielt sie für betrunken. Und Hanna hat weiter gebetet. Nur ihre Lippen haben sich bewegt. Kein Ton ist rausgekommen, aber ihren Tränen hat sie freien Lauf gelassen. Vor Gott darf man weinen. Und Gott erhörte sie und schenkte ihr den Samuel. Es gibt so viele schwere Lebenslasten, so viel psychischen Druck und Not und Gewalt in den Familien, auch unter Christen. Und was der Salomo in Prediger 4, Vers 1 bekennt, das gilt auch heute. Die Unterdrückten weinen und niemand setzt sich für sie ein. Keiner hilft ihnen, denn ihre Unterdrücker sind so mächtig und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Der berühmte Wiener Psychiater Professor Viktor Frankl erlebte hautnah Ausgrenzung und Ablehnung durch die Nazi-Herrschaft bis hin zum blanken Hass. Er war 36 Jahre alt, als er 1941 heiratete. 1942 war seine junge Frau Tilly schwanger. Da trieben ihr die Nazis das Baby ab. Das war so schwer, dass Viktor Frankl ein ganzes Buch für sein ungeborenes Baby schrieb. Man kann es nur auf Englisch erhalten. Im gleichen Jahr, 1942, kam er, seine Frau und seine Eltern, weil sie Juden waren, ins KZ nach Theresienstadt und Auschwitz. Seine junge Frau, die er nie mehr wieder sah, und seine Eltern starben in Auschwitz. Viktor Frankl hat sich im KZ als erster Notizen gemacht über die Stufen der Entwürdigung des Menschen. Man hat ihm die Notizen weggenommen. Und nach der Befreiung des KZs durch die Russen war Viktor Frankl in Wien ganz allein. Er hatte niemand mehr. Und da hat es ihm geholfen, dass er innerhalb von 6 Wochen seine Notizen aufgeschrieben hat, die man ihm weggenommen hat aus dem Gedächtnis. Und er hat seinem Buch den Titel gegeben, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Es ist in 22 Sprachen übersetzt und in Japan wird es im Goethe-Institut verwendet zum Deutschlernen und zur Vorbeugung gegen Suizid. Viktor Frankl schreibt, nicht nur schöpferisches und genießendes Leben hat einen Sinn, sondern wenn Leben überhaupt einen Sinn hat, dann muss auch Leiden einen Sinn haben. Gehört doch das Leiden zum Leben irgendwie dazu, genauso wie das Schicksal und das Sterben. Not und Tod machen das menschliche Dasein erst zu einem Ganzen. Ich habe mit großem Interesse eine Beobachtung aus seinem Buch notiert. Wie fast alle Lagerinsassen litt ich schon in der Anfangszeit an schweren Hungerödemen. Meine Beine waren so geschwollen, dadurch die Haut so prall gespannt, dass ich die Kniegelenke nicht recht beugen konnte. Die Schuhe musste ich offen lassen, um mit den geschwollenen Füßen hineinzukommen. Schuhfetzen und Socken, auch wenn es dergleichen gegeben hätte, wären nicht hineingegangen. Jeder Schritt bei Eis und Schnee wurde zu einer Höllenqual. Und weiter: Es ist genauso notwendig, den Dingen der Leidfülle gleichsam ins Gesicht zu sehen, auf die Gefahr hin, dass da einer weich wurde, dass er insgeheim seinen Tränen freien Lauf ließ. Er hätte sich dieser Tränen nicht zu schämen brauchen. Sie bürgten dafür, dass er den größten Mut hatte. Den Mut zum Leiden. Davon wussten die wenigsten. Und nur verschämt gestanden sie gelegentlich, dass sie wieder einmal sich ausgeweint hatten. So wie jener Kamerad, der einmal auf meine Frage, wie er denn seine Hungerödeme zum Schwinden gebracht hatte, eingestand: Ich habe sie mir herausgeweint. Und von da ab ermutigte der Seelenarzt seine Kameraden zum Weinen. Ärzte, Therapeuten und Seelsorger wissen um die heilsame Kraft der Tränen. Und bevor ich zum dritten Punkt komme, singen wir das Lied »Die Gott lieben werden sein wie die Sonne«. 259.
Thank you.
Mein dritter Punkt ist, Tränen sind kostbar für Gott. Ich sag's nochmal. Tränen sind kostbar für Gott. Das ist umwerfend. David weiß davon, ein Lied zu singen und viele andere in der Bibel auch. Im Psalm 6, Vers 7 bekennt er, nachts weine ich wie ein Kind, bis die Kissen durchnässt und meine Augen verquollen sind. Thomas Watson schreibt dazu, Davids Tränen waren Musik in Gottes Ohren. Es ist ein Anblick, auf den Engel mit Freuden Acht haben, wenn Tränen wie Perlen aus den Augen bußfertiger Sünder fallen. Es waren mannigfache Anfechtungen und Nöte, die David die Tränen in die Augen trieben. Nach einer schweren Krankheit betet er, den Abend lang währt das Weinen, aber am Morgen ist Freude. Die Nacht geht vorbei. Ein neuer Tag kommt ganz gewiss. Und dann, du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt. Du hast mir mein Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. Im Psalm 56 erinnert er sich an die Odyssee seiner Flucht vor König Saul, aber auch an die tröstliche Gewissheit, dass Gott so sehr auf ihn Acht hat, dass er alle seine Schritte und Wege und Irrfahrten, ja jeden Fußtritt und jede Träne während seiner Flucht zählt und aufzeichnet. Gott zählt jede Träne so wie ein Mensch etwa sein Gold oder seine Banknoten zählt. Zärtlich und besorgt. Und dass du, mit dem David Gott im Psalm 56, 9 anspricht, ist ganz besonders betont. Jede Träne hast du gezählt. Ja, alle sind in deinem Buch festgehalten. Sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Martin Luther vermerkt zu diesem außergewöhnlichen Bibelvers, hat denn Gott nichts anderes zu tun, denn dass er die Tränen und die Flucht Davids zählen muss? Hat er nicht sonst zu schaffen genug, dass er die Welt regiere, den Chören der Engel zuhöre, die ihn loben und preisen ohne aufhören? Was kann doch Wunderbarlicheres gesagt werden? Die Tränen, die Flucht, Anfechtung, beide, kleine und große Werke der Heiligen, die werden gezählt und mit großen, mächtigen Buchstaben im Himmel angezeichnet. Ja, es jammert Gott, der seinen Trübsal, Angst und Herzeleid darin sie stecken. Er hat ein väterlich Mitleiden und Erbarmen darüber und will ihnen daraus helfen. Es hat mich richtig gepackt, dass auf den Tränen sogar eine göttliche Verheißung ruht. In Psalm 84 bekennen die Söhne Korahs, wohl den Menschen, die von Herzen dir nachwandeln, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Und in Psalm 105, 26, 5, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Der Apostel Paulus rät in Römer 12, Vers 15: Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Es tut gut, wenn das eigene Leid den anderen zu Tränen rührt. Wenn einer mit einem mitweint und nicht gleich abwehrt, jetzt ist's aber genug, hört doch endlich auf. Es hat mich gepackt, dass Hiobs Freunde, als sie sahen, wie furchtbar der Hiob litt, deshalb 7 Tage und Nächte wortlos neben ihm saßen. Das will was heißen. 7 Tage, 7 Nächte am Stück. Die haben einfach keine Worte gehabt. Und das tut gut. Und ich stelle mir vor, dass sie auch daneben geweint haben. Ich komme zum 4. und für mich zum wichtigsten Punkt. Gott kümmert sich um die Weinenden und um ihre Tränen. So etwas Wunderbares finden wir nur in der Bibel. Das tut der Allerhöchste, Trauernde trösten. Und das ist die Aufgabe des Heilands. Jesaja 61, 2 und 3 lesen wir das. Und die des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der Tröster, den der Vater an Pfingsten geschickt hat. Und wie oft hilft einem Jesus durch den Heiligen Geist wieder auf? Durch eine Liedzeile, durch eine Begegnung, durch einen Brief, durch ein Bibelwort. Der Heilige Geist ist ein Meister im Trösten. Der vertritt uns auch. Der ist unser Anwalt, unser Fürsprecher. Der steht zu uns. Der lässt uns nicht im Stich im entscheidenden Augenblick. Erst recht nicht in der Not. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, der hat selber geweint. Als Jesus nach dem Tod seines Freundes Lazarus mit seinen Jüngern nach Bethanien kam und Maria und die Juden, die an ihrer Trauer Anteil nahmen, weinen sah, da fragte er: Wo habt ihr ihn hingelegt? Und sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh. Und Jesus kamen die Tränen. Da fragten die Juden: Sieh, wie hat er ihn so lieb gehabt? Jesus hat sich seiner Tränen nicht geschämt. Er weinte als Betroffener. Wir wissen auch, dass er über Jerusalem Tränen vergoss, weil die Menschen nicht Buße tun wollten. Und in Hebräer 5, Vers 7 lesen wir: Als Jesus unter uns Menschen lebte, hat er Gott, der ihn allein vom Tod retten konnte, unter Tränen und voller Verzweiflung angefleht. Und Gott erhörte sein Gebet und befreite ihn aus seiner Angst, weil Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war. Wir haben ja gar keine Vorstellung, welches Herzeleid Jesus allein in Gethsemane durchlitten hat. Das ist so einzigartig, so gewaltig groß. Ein Gott, der weint. Das gibt es in der gesamten Götterwelt nicht. Ich habe recherchiert und gesucht, ob der Buddha und der Mohammed geweint haben. Jedenfalls Nicht, dass es ein Mensch mitgekriegt hätte. Dafür waren sie viel zu erhaben. Allein darüber, dass Jesus Tränen vergossen hat, lohnt es sich, dass wir ihn anbeten, ihn loben und ihm danken, weil er uns so tief versteht, weil er ihr und mein Herzeleid kennt. Und aus den Evangelien erfahren wir, wie behutsam, zart und einfühlsam Jesus Christus mit den Weinenden umging. Ich greife nur wenige Beispiele heraus. Da ist die Witwe in Nain, deren einzigen Sohn zu Grabe tragen musste. Und das ist ein schweres Herzeleid, wenn Eltern hinter dem Sarg ihres Kindes hergehen müssen. Und als Jesus den Weg dieser Witwe kreuzte und sah, wie sie alleine weinend hinter der Bahre ihres Kindes ging, wurde er von ihrem Leid so tief bewegt und sagte: Weine nicht. So kann nur Jesus sprechen, der Herr über Leben und Tod. Und Jesus hat dieser Mutter seinen Sohn zurückgegeben. Und das war für mich so ein Trost und ein Hinweis, dass Mütter und Väter ihre Kinder am Tag der Auferstehung wiederbekommen. Eine Frau hat mir weinend erzählt vor kurzer Zeit: Alle meine Babys sind im Himmel. Sie hat 4 Kinder in der Schwangerschaft verloren und kann keins mehr kriegen. Was für ein Trost! Und Gott selber weiß, wie schwer das ist, den einzigen Sohn durch den Tod auf grausame Weise zu verlieren. Er hätte helfen und eingreifen können, Legionen von Engeln schicken. Er hat es nicht getan, um unsretwillen, sonst gäbe es keinen Weg für uns zurück zu Gott. Es gibt Altarbilder, wo der Vater seinen Sohn dem Betrachter als Geschenk anbietet. Er sagt: Für dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und es bewegt die Losung von gestern, die große Sünderin aus Lukas 7, wie die sich von hinten bei einem Männergastmahl Jesus genähert hat, bitterlich weinend. Und mit ihren Tränen benetzt sie die Füße Jesu. Mit den Haaren trocknet sie sie ab und küsst sie, bevor sie sie mit kostbarem Salböl salbt. Diese Frau darf sich bei Jesus ihren Kummer ausweinen. Er würgt ihn nicht ab. Jesus nimmt sie in Schutz und vergibt ihr ihre Schuld. Und da ist Maria Magdalena so traurig und untröstlich. So stand sie am frühen Morgen vor dem leeren Grab im Garten. Auch sie ließ ihren Tränen freien Lauf. Und selbst Engel vermochten sie nicht zu trösten. Und dann kommt Jesus ganz behutsam, erkundigt er sich so wie die Engel vorher auch nach dem Grund ihrer Tränen: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Wie befreiend, dass sie unter Tränen Jesus, und dabei hat sie gemeint, es ist der Gärtner, ihren großen Kummer sagen durfte: Sie haben meinen Herrn weggenommen. Weißt du, wo sie ihn hingelegt haben? Jesus spricht nur ein Wort: Maria. Er ruft sie beim Namen Und augenblicklich ist für diese Frau alles klar. Jesus ist nicht tot. Jesus lebt. In Markus 16, Vers 10 und 11 lesen wir: Sie lief zu den Jüngern. Und das hat mich aufhorchen lassen. Da steht, die um Jesus trauerten und weinten. Auch die Jünger, diese Männer, haben Tränen vergossen. Und ihnen berichtet Maria: Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Und in Offenbarung 5, da lesen wir, wie sehr der Apostel Johannes weinte, weil niemand, weder im Himmel noch unter der Erde gefunden wurde, der das versiegelte Buch öffnen konnte. Er schreibt: Ich weinte sehr. Und einer von den Ältesten sagte zu mir: Weine nicht. Sieh, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und darauf sah Johannes Jesus als Lamm. Jesus nahm das Buch aus der Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und darauf fielen alle vor dem Thron und vor dem Lamm auf die Knie und sangen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet und hast uns für Gott mit deinem Blut erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast uns für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und wir werden herrschen auf der Erde. Darauf sangen 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 unzählbar viele mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreis zu nehmen. Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Ruhm und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist die Antwort auf die vielen Tränen, die der Johannes geweint hat. Und vielleicht fragen Sie sich: Wann endlich hört das Weinen auf? Und Spörtchen antwortet auf diese Frage: Einen kleinen Schritt vor den Perlentoren. Da hört das Weinen auf, nicht eher. Dann aber müssen Kummer und Leid fliehen. Und der lebendige Gott, der ist immer für eine Überraschung gut. Das Erste, womit sich der lebendige Gott beschäftigen wird, wenn wir bei ihm einmal ankommen, das werden unsere Tränen sein. Dann wird er jedem Einzelnen persönlich Träne um Träne abwischen. Das bezeugt schon Jesaja in Kapitel 25, Vers 8. Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht. Das ist keiner ausgenommen, weil keiner noch nie geweint hat. Und diese Arbeit überlässt Gott keinem Engel. Das macht er selber. Das ist seine Aufgabe. Da kann man nur sagen: Was für ein Herr. Wir erfahren diese Tatsache in Offenbarung 7, Vers 17 zum zweiten Mal. Das Lamm inmitten des Thrones wird sie weiden und sie zu den lebendigen Wasserquellen führen. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Jede. Und zum dritten Mal in Offenbarung 21, Vers 4. Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist ganz wichtig. Warum? Damit wir uns einmal ewig freuen können. Das wird uns in Jesaja 35, 10 und 51, 11 und auch noch an anderen Stellen verheißen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und mit Jauchzen nach Zion kommen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen werden entfliehen. Ich bin offen gestanden, ehrlich gespannt, was Gott einmal aus unseren Tränen machen wird. Garantiert ein Juwel. In unserem Bleistift, da ist die Mine aus 100% Kohlenstoff. Wir machen uns die Hände schmutzig. Und wenn da Druck draufkommt, großer Druck, dann entsteht aus dem gleichen Material, aus dem Kohlenstoff, ein blanker Diamant. Was erst wird er aus unseren geweinten Salzkristallen, in denen das Kreuz zu sehen ist, schaffen? Der Herr Spörtchen betet: Komm, o Herr, und verweile nicht, denn deine Kinder müssen noch weinen. Mit einer Liedstrophe von Paul Gerhardt, die überwältigt und die sie am Ausgang mit einer Karte erhalten, schließe ich. Du zählst, wie oft ein Christe wein und was sein Kummer sei. Kein Zeher und Tränlein ist so klein. Du zählst und legst es bei. Herr Jesus Christus, wir finden einfach nicht genug Worte, um dir Danke zu sagen, um was alles du dich annimmst, dass dir unsere Träne, jede einzeln vergossene Schmerzens- und Leidträne so kostbar ist, dass du sie notierst und sammelst und dass du sie uns einmal alle wegwischst, damit wir ewig froh sein können. Und dann wissen wir erst recht, was Freude ist. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und für den Trost, den wir daraus schöpfen dürfen. Und dass du jetzt in diesem Augenblick überall siehst, wo Menschen Tränen vergießen, aus Leid und Schmerz und Verzweiflung, Trauer und großer Not. Du bist gegenwärtig, du umfängst alles, du umgibst die ganze Welt und jedes einzelne Leben. Und dafür danke ich dir. Und dass wir miteinander deine kostbaren Worte beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und bevor wir das letzte Lied singen, darf ich Sie ganz herzlich zu Kaffee und Kuchen einladen. Und wer im Mai Geburtstag hatte, der kriegt von der Schwester Brigitte einen Geburtstagsgruß. Und am Ausgang kriegen Sie diese Karte, damit Sie sie mit nach Hause nehmen können. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Und wir sagen einfach auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.